Herzlich willkommen zu Wo wir klauen, einem Podcast für den Ideenraub. Heute bedienen wir uns bei allem, was uns unter die Fittiche kommt, wenn es um Schul- und Internatssettings geht. Vor allem aber sind wir heute nicht alleine und dürfen die wunderbare Gästin bei uns begrüßen, nämlich die Andrea oder This Curious Cat von Plot Bunny Games. Und dann gebe ich doch vielleicht gleich mal ab und lasse unsere Gästin sich selber vorstellen.
Nochmal. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein und mit euch auf Diebestour gehen kann. Ich bin schon super gespannt, wo wir uns Dinge zusammen klauen. Ich bin Andrea, ich bin Game Designerin, Grafikdesignerin, Übersetzerin, Lektorin und seit neuestem Rollenspielverlegerin. Und für das Schulsetting bin ich hier, weil das erste Rollenspiel, was Plot Bunny Games rausbringt, hat ein Schulsetting, also ein Internatsetting, Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen. Und ich bin aber natürlich auch in anderen Schulen zu Hause und kompetent. Und was ich nicht weiß, das wisst ihr bestimmt. Und außerdem wollen wir ja auch einfach nur Inspirationen zusammenfischen und den Rest könnt ihr selber machen.
Genau. Ja. Genau. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du dich für diese Premiere im doppelten Sinne bereit erklärt hast. Und wir freuen uns voll, dass du dabei bist, gerade weil das Thema so auf eine blöde Art und Weise aktuell ist. Also nicht wegen deines Crowdfundings, sondern wegen anderer Dinge, denen wir hier in diesem Stream auch keinen Platz einräumen werden. Aber das, was wir heute machen werden, ist halt eben, uns dort zu bedienen, wo coole Abenteuer oder coole Geschichten an Schulsettings passieren. Bevor wir aber damit anfangen, fangen wir mit unserer wunderschönen Tradition an, nämlich mit unserer frischen Beute. Und ich würde dich direkt bitten als Gästin, Andrea, sag doch mal, was du gerade irgendwie besonders spannend, interessant oder cool findest oder faszinierend oder wie auch immer.
Ja, jetzt fühle ich mich gerade so, als hätte ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Mach das jetzt wie in der Schule, nämlich ich bullshitte mich durch und tue so, als wäre ich total präpariert hier für alles. Genau. Ich bin nämlich gerade sehr, sehr im Fräulein Bernburgs Tunnel und habe gar nicht so richtig viel Zeit für irgendwelche anderen Sachen. Und aber was ich immer wieder cool finde, ist die große Vielfalt an wunderbaren Podcasts und Streams und sonstigen Dingen, die hier in der Rollenspielwelt am Start sind. Und ihr solltet euch das alles angucken, anhören, abonnieren, Likes dalassen. Ich droppe jetzt ein paar Namen und werde hinterher irgendwen vergessen und es wird mir peinlich sein, aber nicht nur hierbei mit Vorteil. Und wo wir klauen, sondern auch Igrima ist ein wunderbarer Kanal, den ihr unbedingt abonnieren solltet hier auf Twitch. Bei Orkenspalter war ich auch, den werdet ihr wahrscheinlich kennen, weil groß, dann demnächst werde ich sein bei Pen, Paper und Pampers und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es ganzen Podcasts, Nerd ist ihr Hobby, Gender Swapped, was habe ich noch alles, der nerdige und niveauvolle Trash Talk und so weiter.
So. Großartig.
Das ist jetzt mein durchgebullshittetes.
Perfekt.
Ich bin nicht vorbereitet, aber ich finde trotzdem viele Sachen richtig gut.
Ja, du hast dich nicht nur durchgebullshittet, du hast auch noch so ganz viele Herzchen in der Community verteilt. Also, was kannst du Besseres geben in so kurzer Zeit, so viel
ein Fest der Liebe, wie andere Leute
ein
gesagt
Fest der Liebe,
hätten.
genau.
Schön. Nachi, möchtest du direkt mit der frischen Beute weitermachen?
Ja, und dank Podcast kann ich jetzt auch Sachen in die Kamera halten und nicht nur dir unter die Nase, das ist ja mal schön. Und zwar... dank Podcast? Ja.
Dank Video-Podcast-Stream-Kombination.
Modernität. genau, ich habe, es ist, glaube ich, diese Woche Ace Week, aber ich bin in einem real echten Buchclub mit anderen Menschen und wir haben gelesen Folgendes. Genderqueer von Maya Kobabe, was ganz großartig war. Eine super tolle Coming-of-Age-Novel über Gender Identity und eben aber auch Ace-Spec Representation bietet und ist ganz, ganz toll, wunderbar, hat 1000 Preise gewonnen und das zu Recht. Und zum Schulsetting in letzter Zeit haben mich, es gibt es einen Comic, ich habe hier nur ein Buch in der Hand, weil Comics immer nicht so, die sind nicht so schön vom Cover her. Das ist Fans von C.S. Packard und als Comic, Johanna the Mad, diese Novel von Sarah Rees Brennan, alles in den Shownotes, keine Sorge. Ihr müsst euch das nicht aufschreiben. Aber an denen habe ich gerade sehr viel Spaß gehabt. Das ist eher so Sport, das ist zwar auch ein Schulsetting, auch ein Internat, also passt alles gut zusammen hier. Die fechten und sind sehr queer und sehr, sehr nett. Also es ist einfach, ich sag jetzt mal, Jungs und Jungs adjacent mit verschiedenen anderen Gender Identities noch so mit gemischt. Aber es ist so sehr sportmaskulin, sag ich mal so. Und einfach sehr leichtherzig, sehr dramatisch, aber ja, irgendwie die Stakes sind halt zumindest für den erwachsenen Lesenden low und das ist sehr angenehm, sich in dem Teenage-Drama zu verlieren. Und die Queerness, die Selbstverständliche, ist halt einfach sehr angenehm. Also herzlichst zu empfehlen, wenn man lustigen Eskapismus braucht, glaube ich. Und Pete, was macht dir gerade so Spaß?
Mir macht vor allem Spaß, also gerade irgendwie live mit euch zu sein. Das ist so voll. Ich fühle mich wie so mehr wie so Zuschauer als jemand, der mitmacht. Und es war gerade so cool, cool, cool. Ach Mist, ich muss ja auch was sagen gleich. aber glücklicherweise muss ich mich nicht ganz so durchbullshitten, weil ich habe mir zumindest eine Sache kurz überlegt, wobei ich gerade nochmal googeln musste, dass ich nicht Ackermann, ich hätte fast Ackermann gesagt. Also Patricia Eckermann, nicht Ackermann. Eckermann hat ein wunderbares Buch geschrieben, was perfekt gerade in die Spooky Season passt, nämlich Elektro Krause. Und Elektro Krause hat nicht nur das weltweit beste Bookcover aller Zeiten, es ist auch ein wirklich, wirklich cooler Roman, der einfach so, also ich muss mir den wirklich so rationieren, um ihn nicht in einem Stück durchzulesen, weil er sich so wirklich gut wegliest. Und es geht halt um eine Elektrikerin in den 80er Jahren in der deutschen Provinz. Ja, ich hätte es auch einfach mal aus dem Schlaf
genommen. Ich wollte es holen, aber ich kann es in meinem Buch gar nicht.
Ne? Ja, aber das ist einfach, ne? wer rechnet schon mit Kameras?
Ja, I don't know. Völlig überraschend.
Konnte keiner ahnen. es ist halt es geht halt um diese Elektrikerin, die wieder zurück in die Provinz zieht, nachdem sie halt in die Großstadt gezogen wurde. Und aus der Regie. Ja,
Service!
Das ist das schöne Stück. cool. Chat darf sich ganz, ganz lautstark bei Agi bedanken dafür, dass sie so aufmerksam ist. Sie zieht aus der Großstadt wieder zurück in die Provinz und muss dort halt eben ihr Vater aushelfen und erlebt dabei ganz viele Abenteuer, weil sie natürlich nicht nur Elektrikerin ist, sondern auch Geisterjägerin. Und es werden nicht irgendwelche Geister gejagt, sondern Nazis, weil die meisten Leute, die in Deutschland eben tot, also in den 80er Jahren tote Geister sind, die nicht ins Jenseits übergehen dürfen, aus verschiedensten Gründen, sind eben Nazis. Und die sind ja gruselig und ätzend. Aber es ist gleichzeitig auch einfach super humorvoll und es ist, also wenn man 80er-Jahre-Stories mag, aus deutscher Perspektive gibt es da auch so gut wie gar nichts oder sehr wenig, was das halt irgendwie so aufhängt, auch gerade so diese, dann auch noch so das antirassistische Thema noch mit reinzubringen. Also es ist wirklich ein Rundumschlag, super gelungen, tolle Geschichte, ja, alle Daumen hoch. Ich hoffe, ich bin jetzt laut genug übrigens, für eine kurze Nachricht an den Chat. Das wurde vorhin ein bisschen bemängelt, aber das war jetzt unsere frische Beute. Normalerweise würde ich jetzt hier einen Jingle abspielen, den habe ich aber nicht vorbereitet. Deswegen gehen wir einfach direkt weiter zum Thema, weil ich keine Überleitung gefunden habe. Springe ich jetzt einfach ganz bullshitterig. Das kann aber ein guter roter Faden für heute sein, weil, und der Book Report hat ja auch gerade spontan gut geklappt, heute geht es in die Schule zurück. Und für mich ist das immer so, ich habe oft Albträume, dass ich irgendwie, aus welchem Grund auch immer, meinen Schulabschluss nochmal machen muss oder meine Sportprüfung im Abi nochmal machen muss, obwohl ich kein Sport-Abi machen musste.
Okay.
Aber so ist das halt. Schule ist halt, wo wir alle unser Trauma mit nach Hause nehmen. Und deswegen wollte ich mal anfangen mit einem kleinen Trope-Talk. Das machen wir ja auch regelmäßig. Warum überhaupt Schulsettings? Also warum ist Schule als Setting für Geschichten überhaupt interessant? Und was fasziniert euch daran? Was fasziniert uns daran? Warum lassen wir Schule nicht Schule sein?
Magst du zuerst, Andrea?
Soll ich anfangen?
Wenn du möchtest.
Meine allererste Antwort schließt sich quasi direkt an das erfahrene Schultrauma an, nämlich wir erzählen es einfach nochmal neu und besser und cooler und mit uns in den Rollen, die wir damals gerne gehabt hätten. Oder einfach was anderes, was wir damals halt nicht waren, aber jetzt ausprobieren können, weil geil Rollenspiel. So. Und das ist für mich ein Grund, immer mal wieder auch, also generell so Teenie-Settings, aber eben auch Schul-Settings, ein Ding, was ich immer wieder cool finde, das neu zu machen, anders zu machen und einfach auch so mit der Weisheit des fortgeschrittenen Alters nochmal sich selber neu oder einfach Variationen von sich selber als Rollenspielfigur nochmal irgendwie ganz anders zu imaginieren und neue Geschichten mit alten Erfahrungen zu erzählen oder so.
Ja. Finde ich total, also kann ich so gut nachvollziehen gerade, als du das gesagt hast, dachte ich so, ja, offensichtlich, natürlich ist das einer der Hauptgründe.
Ja.
Nachi, wie stehst du zur Schule oder zum Schulsetting und dem Appeal dahinter?
Ja, ähnlich irgendwie, ne? Also es ist wahrscheinlich echt dieses so, die Hilflosigkeit, die man in manchen Situationen vielleicht dem System gegenüber auch hatte, ja. Und sowas alles und dem Framework Schule, das irgendwie nochmal mit vielleicht mehr Kontrolle aufzubrechen oder halt in einem sicheren Raum irgendwie zu betrachten, bespielen, das ist, glaube ich, das, was am meisten da irgendwie zeigt, den Appeal. Und auch, weil das für viele, glaube ich, einfach die meisten Menschen kennen dieses Setting, waren dort schon mal und sowas alles. Und selbst wenn es nicht die eine Art von Schule ist, sondern ein bisschen andere. Aber so viele Gemeinsamkeiten gibt es ja schon. Also ob die jetzt auf Gott, 6 Jahre Grundschule, ne, bla bla, tralala irgendwie oder sowas. Und auch wenn man weiterführend geht, so in höhere Education irgendwie, dass da auch einfach diese Frameworks sind alle irgendwie ähnlich und so. Mhm. Und ich glaube, da halt ja die Geschichte neu zu schreiben oder auch sie anders anzumalen einfach nur, also ne, mit Monstern oder in der Zukunft oder in der Vergangenheit.
Mit anderen Monstern.
Ja, genau.
Mit ganz viel mehr Queerness als früher.
Ja,
ja,
oder 100% mehr. Nein,
ja,
nicht ganz, aber...
Zumindest aus unserer Perspektive. Ja. Wobei, ich glaube, das ist ja natürlich auch nochmal so, immer so ein Generationsding. Ne? Ja. Also ich glaube, glücklicherweise sind Leute, die jetzt in der Schule sind, haben hoffentlich deutlich mehr und offenere Queerness, mit der sie halt eben oder können offener mit Queerness umgehen, ohne dass es halt furchtbar wird. Aber das ist halt etwas, was zumindest bei uns, ich spreche jetzt für uns, als wenn wir alle gleich alt wären, aber ich glaube, wir sind halt zumindest in der ähnlichen Region. Und ich glaube, dass, also was ich spannend fand, was Andrea gesagt hat, ist das System. Ne? Und das ist halt etwas, was mir halt ganz, also ich finde, Schule ist so das erste System, gegen das man halt rebellieren muss, in Anführungsstrichen. Ja. Ich mag das halt sehr gerne, weil du bist quasi ausgeliefert. Du bist gezwungen, das zu machen. Ohne Wertung. Ne? Also ich sage jetzt nicht, Schule ist Quatsch oder sowas. So, vielleicht, in welcher Form ist, kann man bestimmt auf jeden Fall drüber diskutieren. Aber was ich halt interessant finde, ist, dass du halt eben als Person ohne Macht da bist, da sein musst. Und es gibt halt Leute, die einfach sagen können, was du zu tun hast, was du zu lassen hast und dich dann auch noch bewerten und im Zweifel auch noch extrem viel Macht über deine Zukunft, in welcher Form auch immer haben. Also, ne? Und das finde ich eigentlich ist es ein super Horror-Setting, wenn man sich das so einfach so in Bullet Points vor Augen führt. Aber es gibt dann aber immer, ne, die Lichtblicke in Form von wirklich guten Lehrkräften, von wirklich tollen Menschen, die man halt in der Schule kennenlernt, von Beziehungen, die dort entstehen, die halt zum Teil ein Leben lang halten und so. Und dann aber auch eben so Sachen, wo man sich denkt, wow, das habe ich einfach ertragen müssen. ja, und ich finde es halt cool, also auch als Setting, das neu zu erzählen, das einfach neu einzufärben, zu sagen, so würde ich es heute machen oder zumindest versuchen, ist, glaube ich, ein großer Appeal. Ja, danke erstmal für den Drop Talk. Habt ihr wenn es jetzt um das Genre geht, habt ihr so Anti-Tropes, also irgendwas, was ihr nie wieder in so einem, also in einem Film, in einem College-Film, in einer Internats-Dramedy-Serie oder also wir, ne, wir schmeißen jetzt quasi alles, was mit Schule zu tun hat, in einen Topf und bedienen uns auch an den Subgenres. Gibt es irgendein Trope, was ihr überhaupt nie wieder sehen wollt? Weil ich habe auf jeden Fall eins, also Leute in Kloschüsseln stecken, um halt Mobbing irgendwie zu symbolisieren. Brauchen wir nicht mehr, weil ich glaube, die allermeisten Leute, die heute aufwachsen, denen ist es, wäre das oder würde das niemals passieren, wenn das nicht immer noch quasi gezeigt werden würde. Weil ich glaube, wir als, hoffe ich zumindest, als Gesellschaft sind schon ein Stück weiter. Und das ist etwas, was, glaube ich, so in den 60ern, 70ern in den USA so ein Ding war, was Leute gemacht haben. Und das wird quasi nur durch Wiederholung am Leben gehalten. Und ich,
Und es ist ein sehr, wie sagt man, lazy Trope so. Es ist
ja.
halt auch irgendwie nicht besonders kreativ, weil das Schlimme an Mobbing ist ja, dass es sehr viel perfider ist
Exakt.
als das, wenn es mal so blatant wäre und so. Ich
Ja.
glaube, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will, dann bitte nuanciert. Was ja auch
Richtig.
gut ist und wichtig und so, aber halt nicht so. Definitiv, gehe ich vollkommen
Ja.
mit.
Genau. Ja. Weil es halt auch so etwas
Da.
Sichtbares ist und so etwas, wo du halt auch hinterher, man sieht es
Ja.
dir an, dass du quasi gerade gemobbt wurdest und so. So funktioniert die, also
Mobbing
so
ja
funktioniert
selten.
das nicht und so funktioniert die Dynamik nicht und so funktioniert halt auch meistens das sich nicht trauen, das anzusprechen und so. Also, ne, das ist halt irgendwie, alles an diesem Trope ist lazy und schädlich und gehört auf den Müll.
Ja. Ich habe noch
Anzünden.
was für den Müll oder vielleicht für den Kompost.
Ja.
Weil ich glaube, also das Trope, was mich einfach jedes Mal nervt und was ich cringy finde und was ich einfach nicht mehr sehen möchte, ist so dieses stereotype, dicke Jugendliche sind schlecht in Sport und werden immer zuletzt gewählt und sind immer so die Witzfigur für irgendwas. Und ich sehe in letzter Zeit häufiger mal, dass es auch anders ist. Also gerade so neuere Serien zum Beispiel, Bücher sowieso, da ist ja sowieso meistens noch einiges weiter, als was man so im Film und Fernsehen sieht. Und freue mich da tierisch drüber, weil das ist einfach eine Geschichte. Ich möchte das nicht mehr sehen. Ich möchte nicht, dass das ständig wiederholt wird, dass das okay ist oder dass das halt normal ist und dass das halt so unwidersprochen irgendwie hingenommen wird, auch immer so durchs Bild gelaufen und nebenbei. Und ich finde das wirklich sehr unerträglich, mir das jedes Mal wieder anzugucken. Und das Einzige, warum ich es eher auf den Kompost schmeiße, ist, weil ich würde gerne dann, wenn wir solche Geschichten erzählen, dann möchte ich gerne, dass wir sie aus der Perspektive von den dicken Jugendlichen erzählen, die dann eben auch vollständige und dreidimensionale Menschen sein dürfen und nicht nur irgendwie die Zielscheibe für irgendwen anders, um sich daran abzuarbeiten. So.
Oh
Das ist
ja.
eine Sache,
Total.
die sich total durchzieht und ja.
Meine
Können wir
Trope.
weglassen.
Ja, definitiv, definitiv. Meine absolute Hass-Trope sind ja Lehrende und SchülerInnen Liebesbeziehungen.
Aber Mädchen in Uniform.
Was ja für manche Menschen durchaus auch Appeal hat in Fiktion und all you out there, you do you. Mich macht's fertig. Weil es halt oft auch nicht mit Nuance gemacht wird. Also auch dahingehend, das sind das und gerade in einem älteren, also das Problem ist ja vor allem, wenn es um Minderjährige oder sehr junge Menschen geht und sowas. Das ist ein No-Go, das brauche ich überhaupt nicht. Auch da, Fiktion, you do you, aber das finde ich super unangenehm. Aber wenn es um die Higher Education geht und vielleicht um den Uni-Kontext oder solche Sachen, selbst da finde ich das unheimlich unangenehm, weil auch da oft einfach das Machtverhältnis nicht in einem für mich adäquaten, zumindest immer, wenn ich das gesehen habe, nicht adäquat angesprochen und aufgearbeitet wurde, dass es existiert, wie es existiert und warum diese Sachen halt eher, ich sag mal, von verboten bis verpönt sind, ne? Und sowas alles. Also das hat sich irgendwie als einmal zu viel richtig schlecht gesehen und hat sich jetzt für mich als, ich sehe das irgendwo und lass die Sachen fallen wie eine heiße Kartoffel. Weil, ach nee, also es ist nichts für mich.
Also das ist ja auch ein bisschen so das, was Andrea auch gerade gesagt hat. Es ist dann ja auch oft so, dass die Charaktere dann halt komplett an Dreidimensionalität verlieren. Ne? Also sie sind dann halt entweder die überforderte Lehrkraft oder die verknallte Teenagerin oder wie auch immer, aber halt sonst nicht mehr viel. Und das ist halt irgendwie das, was dann, also ich würde gerne mal eine gut gemachte Story sehen, wo halt eben eine Schülerin halt einen Crush hat, aber dann halt mit der Realität quasi konfrontiert wird, dass das erstens nicht okay ist und zweitens auch nicht funktionieren wird und dass das halt aber nicht irgendwie, ne, also dass das nicht das Leben der Person ruiniert oder beider Personen ruiniert oder sowas. Ja. Oder, ne, weil das ist dann immer so, erstens, ganz davon abgesehen von der Machtverhältnis und von der auch Verantwortung, die dahinter steht, ne, also auch wenn wir solche Geschichten erzählen. Ich finde es auch irgendwie, es zeigt ja auch irgendwie so ein bisschen auf, dass es halt so, okay, lass uns auf jeden Fall auch Schule sexualisieren und das ist notwendig. Ja, also das finde ich nämlich auch so, also ich glaube, die erfolgreichen Schul-Stories oder Schulmedien, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind, haben das ja sehr bewusst auch umschifft, zumindest aus meiner Sicht. Und dann sind die Lehrkräfte halt eben eher so die quirky Leute, die halt entweder helfen oder hindern und so. Und das finde ich als Lehrkraft SchülerInnenbeziehung irgendwie tausendmal interessanter, weil man da viel mehr machen kann, als wenn dann halt irgendwie ja, also diese Tropes rausgeholt werden.
Und ganz wichtig auch, dass der Crush erlaubt ist von SchülerInnenseite, dass das passiert, gerade auch, wenn man so in dem Alter steckt, in dem, wenn es um Pubertät oder so geht, total fair, ja. Dass dann aber damit auch umgegangen wird, dass gesagt wird, das ist okay für dich. Das ist wahrscheinlich eine Phase, aber ich als Mensch mit der Lebenserfahrung, mit der Ausbildung, will und vor allem will das, also, ja, yeah, I don't know. Mm. Das würde wahrscheinlich zu weit führen, warum man das vielleicht wollen würde, aber,
genau. Ja.
Also, und das wäre auch echt eine schöne Szene, wo ein Erwachsener jemanden an die Hand nimmt und sagt, hey, hier, ich als erwachsene Person habe aus dem und dem Grund, ich erkläre dir das jetzt, es tut mir leid, dass das für dich dann halt jetzt echt scheiße ist, weil ein Crush haben, der nichts wird, ist doof. Ja,
ja genau. Ja. Und halt eben auch Verständnis dafür aufzeigen und das halt eben gut lösen und sowas. Das wäre halt eine coole Message und coole Szene und so. Und ne, aber das ist dann was man dann vielleicht in einer Rollenspielrunde selber machen muss.
Oh ja.
Also ich finde so der gemeinsame Nenner bei diesen ganzen Geschichten ist ja immer, dass wir gar nicht sagen, wir wollen das Thema nicht mehr sehen, sondern dass wir einfach sagen, wir wollen das gerne nochmal aus einer anderen Perspektive sehen oder irgendwie differenzierter oder weniger einfach die Tropes wiederholt, ungebrochen. Und ich finde halt auch, selbst eine Sexualisierung von Schulsettings hat ihre Berechtigung im entsprechenden Kontext, aber ich möchte das gerne nicht so als Default-Option haben, der ich mich nicht entziehen kann, weil ich da halt keinen Bock drauf habe, weil das eben es ist einfach auch eine andere Perspektive, ob du sozusagen diese Schulgeschichte selber erlebst und da Leute auf dich drauf gucken, oder ob du halt sagst, naja gut, das ist halt einfach kultureller Fundus, ich mache da jetzt als erwachsene Person einvernehmlich mit anderen Leuten mir meinen Spaß zurecht. Ja. Das ist ja auch nochmal eine andere Dimension, also wo ich irgendwie denke, da kann man auch nochmal unterscheiden zwischen, was sehen wir in den Medien und was machen wir selber in unserer Freizeit, in welchem Kontext auch immer, wo wir einfach alle erwachsen sind und da auch eben das Machtgefälle ein anderes ist als im realen Schulleben und wir eben auch entscheiden können, wollen wir das haben oder wollen wir das nicht haben und welche Aspekte wollen wir haben und welche nicht. Und das ist ja auch im Rollenspiel prima, da eben diese Entscheidung auch treffen zu können und auswählen zu können, was uns interessiert und was nicht.
So.
Ja. Perfekte Überleitung zum Clown, würde ich sagen, oder?
Ja, voll.
Als okay. hätten wir es geplant.
ja.
Ja, dann was ist denn, also was habt ihr denn mitgebracht, was irgendwie euch Spaß, also wo ihr solche Aspekte gefunden habt, die ihr findet, oh, das hat dieses Setting einfach gut gemacht und deswegen empfehle ich das zum Raubzug.
Ich habe direkt eins, was halt perfekt anschließt. So. Also es ist also ich glaube auf jeden Fall heute bei The Owl House oder Willkommen im Haus der Eulen auf Deutsch. Disney ist wahrscheinlich mitbeste animierte Serie, die leider nach 3 Staffeln geäxt wurde. Eine wunderbare kleine Fantasy-Geschichte von, ich glaube, insgesamt nur 46 Folgen oder sowas. Aber es geht um Luz. Luz ist eine Teenagerin. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es wird nie explizit gesagt, wie alt genau sie ist. Und das Trope, was dort halt super gut aufgefangen wird, ist halt eben so, Teenager, und das ist auch ein Trope, was ich sehr gut finde an diesem ganzen Setting, Teenager sind überfordert von Emotionen und haben zu viele Emotionen und müssen mit diesen Emotionen klarkommen und tun es aber nicht und schaffen es nicht. Und das ist einfach das Beste, was eigentlich dieses Setting irgendwie bereithält, meiner Meinung nach, ist halt eben, oh, was ist das? Ich habe jetzt 6 Monate lang irgendwie ein Gefühl, was ich nicht loswerde und wie gehe ich damit um? Und Luz ist halt ein junges Mädchen, das in eine Dämonen- und Zauberwelt gezogen wird durch ein magisches Portal. Und dort ist alles vor allen Dingen sehr gefährlich und sehr böse und irgendwie alles frisst andere Dinge auf und so. Es ist total skurril und albern und es ist unglaublich gut geschrieben. Also der Humor ist einfach großartig. Und ich glaube heute explizit bei Folge 16, nämlich dem großen Grom, der Grom Knight. Und Grom ist, ich habe mir nicht notiert, was Grom übersetzt, ist eine Abkürzung für ein Monster, das sich quasi deine größte Angst zunutze macht und die dann gegen dich verwendet. Und einmal im Jahr muss eine Person aus der Schule, also eine Schülerin, gegen Grom kämpfen, ihn oder es zurückschlagen, damit Grom nicht die kompletten Inseln, auf denen diese Geschichte spielt, heimsucht und sie mit ihren Ängsten quält. Und deswegen ist die Grom Queen halt eben, oder der Grom King, ist halt eben kein Titel, wo sich alle drum reißen, sondern es wird halt eine Person festgelegt und die darf dann halt gegen Grom kämpfen. Und das ist halt nicht so angenehm. Ja, und das, die Folge ist halt super schön, super emotional. Es geht halt um Luz und Amity, das ist halt ihre Schulfreundin, Rivalin. Und es ist halt von Minute 1 klar, jetzt kein Spoiler, dass irgendwas zwischen denen halt ist. Und es ist halt total süß einfach gemacht, wie sie sich halt einfach, also wie sie halt feststellen, dass sie halt Freundinnen sind und dann stellen sie fest, dass es vielleicht doch mehr ist als Freundschaft und das ist halt eine der Folgen, wo das halt super schön rüberkommt und zwar halt über dieses Monster, das halt eben Ängste nutzt und die große Angst von Amity, die halt eben zur Grom Queen gewählt wird, ist halt, dass sie die Person, die sie eigentlich zum Grom einladen wollte, dass sie dann abgelehnt wird. Und natürlich ist das Luz, so, aber das Spannende ist halt eben, dass sie das halt niemandem sagen will und das ist ihr peinlich und so weiter. Aber nicht, dass sie irgendwie Luz mag, sondern dass sie halt Angst hat, von ihr irgendwie abgewiesen zu werden. Und Luz hat halt Angst, sich bei ihrer eigenen Mutter zu melden, die natürlich immer noch in unserer normalen Welt ist. Und es gibt immer noch so, es kommt so WLAN durch dieses Portal durch, weshalb sie noch Nachrichten bekommt.
Oh mein Gott, wie großartig.
Und die denkt halt, sie ist im Sommercamp. Stattdessen ist sie halt bei einer Hexe und macht eine Ausbildung zur Hexe und hat einen kleinen Dämonen als Freund. Ja. Und es ist halt alles so super nachvollziehbar, alles total over the top und so. Es hängt ein Final Fantasy Buster Sword irgendwie in der Waffenkammer, wo die halt eben bereitgestellt wird, um gegen Grom zu kämpfen. Ja, also es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ich habe mir die halt in Vorbereitung nochmal angeguckt. Einfach, also diese ganzen Tropes, ne, von was ein Prom ist, und hat alles schön einfach genommen, ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber so das Emotionale, was halt, ne, also diese Aufregung und füreinander da sein und das Beste draus machen, so das ist, kommt alles halt drin vor. Inklusive auch so einer richtig bescheuerten over the top, ich lade dich zum Prom, also zum Grom ein, Szene, wo einer halt irgendwie mit so einem Fake-Herz sagt, oh, kannst du mein Herz retten, indem du mit mir zum Prom gehst? Und sie sagt, oh ja, okay, oh, whatever. Ja, also es ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Wir hatten, glaube ich, schon mal bei Haus der Eulen geklaut, oder ich hatte es, glaube ich, mal bei Frischer Beute erwähnt. Es ist eine wirklich, wirklich herzliche Serie, und ich finde es halt gerade so als magisches Schulsetting wunderbar gemacht. Ja, echte queere Repräsentation, und zwar auch in einer Leichtigkeit, wo man sich denkt, wow, warum gab es das nicht schon vor 20 Jahren? Also total gelungen und cool gemacht, und vor allen Dingen auch Luz ist halt auch eine Hispanic, also das wird einfach so, also sie schickt dann halt auch oder schreibt dann auch die Nachrichten an ihre Mutter und schreibt ihr halt eben auch auf Spanisch und so. Also, und das wird halt einfach nur nebenbei quasi so eingebaut, und es fühlt sich aber einfach so sehr ja, echt an und wertschätzend und schön. Und man hat immer so ein wohliges Gefühl, und es ist trotzdem mysteriös und spannend und cool. Ja. So, genug geswoont.
Was schönes Swoon.
Ja. Ja, voll.
Also ganz großes
Problem. Ja, same.
Ja, ich finde es komisch, dass es halt, ne, also Disney hatte ja abgesägt, weil haben nicht genug Leute geguckt, aber es ist bis heute nur die erste Staffel auf Disney Plus, weil sie das irgendwie ab und zu mal auf dem Disney Channel, glaube ich, zeigen. Ich weiß gar nicht, ob der Disney Channel irgendwie in Deutschland noch groß geguckt wird oder geguckt werden kann. Also ja, die Leute können es nicht gucken und dann guckt es keiner. Also,
ja, natürlich nicht.
Macht total Sinn, dass das dann keine vierte Staffel bekommt.
Ja. Ich habe noch Nachsatz Frische Beute, weil ich nicht auf meinen Zettel geguckt habe. Am Dienstag, ab dem 1. November, gibt es die vierte Staffel Haikyuu auf Netflix in Deutschland. Es passt auch voll zum Schulsetting.
Ich wollte gerade sagen.
Auch in der Schule. So, nein, das ist auch wieder Sport.
Aber es passt voll zum Schulsetting.
Das ist das Schulsetting. Ich möchte allen Menschen sagen, bitte, wenn ihr könnt. Das dauert ja immer so lange, weil sie das synchronisieren. Und ich verstehe total, Untertitel sind anstrengend. Aber in der zweiten Hälfte der Staffel kommen ganz tolle Leute mit einem Akzent aus mit einem Kansai-Akzent, und ich weiß, wenn man das nicht kennt, kann man das vielleicht nicht auseinanderhalten, aber es ist wunderschön. Go for it! Kansai-Ben for the win! Ja, und die Synchronsprechenden sind auch einer meiner Lieblingsleute, und guckt's im Original, bitte, vielleicht. Und die Untertitel in Deutsch sind zwar ein bisschen altbacken, manchmal.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass Jugendliche heute noch du bist aber ganz schön frech sagen. Aber ich finde, die habe die mal verglichen mit den mit dem Audio des Deutschen und fand das alles ein bisschen zu salopp für die Kultur, die eigentlich repräsentiert wird, weil, ja, wenn man sich mal anguckt, wie viel Schimpfworte das Japanische hat und sowas alles, also deswegen würde ich empfehlen, lacht mit mir quasi über Du Schlawiner. Genau, ja. Caro hat da gerade genau so in die Richtung. Geht das manchmal ein bisschen, das ist sehr altbacken. Also ich weiß nicht, welche Grandmother, Father, NB-Person da mit dem Deutsch einhergeht, aber es ist ein bisschen oh Gott, Leute,
da klaue ich doch für Fräulein Bernd.
Hat der Lump! Oh Gott!
Möchtest du, also Andrea, möchtest du einmal direkt einsteigen und sagen, wo hast du denn für dein Spiel geklaut? Also es ist gerade ein Crowdfunding, das ihr gerne unterstützen könnt.
Ja, genau, ihr solltet das dringend unterstützen. Ich konnte heute schon wieder im Stream sagen, wir haben schon wieder ein Bonusziel mitgenommen. Das dritte ist jetzt auch gesichert. Freut mich sehr. Wir kriegen jetzt, also ihr kriegt jetzt auch Figurenbögen als PDF. Und als nächstes geht es dann um noch mehr Illustrationen von der wunderbaren Christiane Ebrecht, die auch das tolle Titelbild gemalt hat, was ich in allen Variationen ausschlachte, soweit ich nur kann im ganzen Zusammenhang damit. Aber ich wollte euch erzählen, wo ich geklaut habe und habe jetzt extra nochmal meine Notizen hier aufgemacht. Ich würde sagen, so vom Setting und vom Thema her am allerdirektesten dran ist Mona Lisa Smile, Mona Lisas Lächeln. Das ist ein Film mit Julia Roberts, der in einem Mädchencollege in den 50ern spielt. Und da kommen halt viele dieser Themen vor, auch so dieses, was sind so vorgesehene Lebensläufe und wie gehen die jungen Damen damit um oder nicht. Natürlich ist auch das vorhin schon reingeworfene Mädchen in Uniform in beiden Variationen von 1931 und 58 ein Hintergrund, weil das einfach eine der ersten Repräsentationen von, jetzt weiß ich gar nicht, Romantik, Begehren, wie auch immer, auf jeden Fall zwischen einer Schülerin und einer Lehrerin zum Thema gemacht wird. Auf unterschiedliche Weise, auch da kann man sich beide Versionen angucken. Und ansonsten habe ich stilistisch, da sage ich vielleicht gleich nochmal, wo ich jetzt tatsächlich auch klaue, nur mal so zum Reingeworfenen, stilistisch habe ich auch mich bei Acht Frauen, Film von François Ozon, bedient, bei But I'm a Cheerleader von Jamie Babbitt, auch ein Film, und natürlich auch bei diversen Pulp-Roman der 40er und 50er Jahre, Enid Blyton, Mädcheninternatsromane. Manche davon können wir vielleicht gleich nochmal vertiefen, aber ich wollte gerne nochmal beim Stil bleiben, weil ich bin ja durchaus auch eine Freundin des freudigen Umgangs mit Tropes und Stereotypen und stürze mich da gerne auch mal so richtig rein und nehme so das gesamte Programm. Und was für mich so ein bisschen der gemeinsame Nenner ist von sowas wie But I'm a Cheerleader oder Acht Frauen oder die Serie, die ich jetzt hier ein bisschen mehr erzählen will, Glee von Ryan Murphy, ist einfach so dieses, wir tun gar nicht so, als würden wir hier wirklich eine realistische Geschichte erzählen. Mhm. Sondern wir sind uns klar, es ist ein Fest der Tropes, wir rühren da einmal quer durch, manche nehmen wir eins zu eins so wie sie sind, manche brechen wir, manche nehmen wir auch erst und brechen sie irgendwann später und rühren sie dann nochmal zurück. Und das ist einfach generell so ein Stil, mit dem ich sehr gut kann und der mich anspricht, weil es halt so dieses, ja, so eine gewisse Distanz hat, die aber eben auch wieder bedeutet, wir gestalten das, wir treffen Entscheidungen, was wir zeigen, welche Tropes wir reintun, welche halt auch nicht. Und einfach so dieses Überhöhte, also im Film natürlich auch so visuell, aber eben auch so vom Erzählstil. Und das ist natürlich immer alles mega dramatisch und ist alles over the top. Und das finde ich halt auch im Rollenspiel gut, weil wir wollen ja nicht die langweiligen Szenen sehen, wo wir in der Pause schweigend zusammenstehen, außer es passiert währenddessen noch irgendwas Interessantes, sondern wir wollen ja die Momente uns angucken, wo Drama passiert, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Konflikte entstehen, wo Leute irgendwie umgehen müssen damit. Ja. Und also da, wie gesagt, diese Medien treffen da durchaus meinen Geschmack. Und ich habe, also gerade was Glee angeht, da war ich eine Weile sehr im Fandom auch aktiv. Und also das holt mich halt einerseits ab auf dieser Ebene von, wir droppen mal alle möglichen Referenzen rein, die Leute auch wiedererkennen können. Also so dieses Intertextuelle, wo du dann siehst, und das hast du daraus. Und mir macht das halt Freude, wenn ich sowas wiedererkenne. Und das ist nichts Schlimmes, sondern ich denke dann immer so, oh toll, wir kennen die gemeinsamen Medien oder irgendwie, das hast du doch daher und cool, was du damit jetzt gemacht hast. So. Und ansonsten,
willkommen zu diesem Podcast.
Ja, genau. Deswegen höre ich den ja auch gerne, wenn ich nicht da bin. Ja. So, weil wegen genau dem. Und bei Glee, ich habe so eine Hassliebe zu Ryan Murphy Produktionen. Also ich finde die teilweise ganz großartig und teilweise ganz schlimm. Und auch während ich Fan von Glee war, war das so. Und finde aber auch, Ja, so ist es halt manchmal. Du fängst halt irgendwo an und versuchst irgendwas reinzubringen und manchmal klappt es auch nicht auf Anhieb richtig gut oder du hast halt einfach selber noch Dinge, wo es dir noch an Erkenntnis fehlt und gerade bei Glee kann man das auch wirklich ganz gut sehen, dass es eben im Verlauf der Dinge auch Themen differenzierter geworden sind, die halt wieder und wieder und wieder aufgegriffen worden sind. Und das finde ich halt auch spannend. Ja, eben Rollenspiel immer. Also weil du ja auch Dinge wiederholen kannst, du kannst das gleiche Spiel nochmal spielen oder dann spielst du eine andere Figur oder ein anderes Playbook oder eine andere Geschichte oder die gleiche Geschichte, aber nochmal aus einer anderen Perspektive. Und also für mich liegt auch in diesem Revisiten also diesem sich das Trope wieder anzugucken und die Geschichte nochmal zu erzählen und sie nochmal ein bisschen anders zu erzählen, einfach totalen Wert, an dem ich Freude habe. Und ja, das finde ich da halt auch drin wieder. So. Und
So ein bisschen, als
ja.
würde man so die, also du hast ja gerade so beschrieben, dieses, okay, wir haben quasi eine gleiche Sprache, die wir sprechen. Also ne, diese Tropes, die man halt so nutzt und die man halt irgendwie gemein hat, also an denen man, also in denen man sich wiederfindet. Und das ist ja, passt ja doppelt und dreifach gerade in dem Setting, ne, wo ja Zugehörigkeit ja so wertvoll ist. Ne? Also
Oh ja.
aus ganz vielen verschiedenen Gründen.
Ja, ich habe
Was ist
letztens eine
denn?
ganz wunderbare Runde gespielt. Da haben wir Iron High getestet. Das ist ein Hack von Jörg Hagenberg. Der hat Ironsworn gehackt für ein Highschool-Setting. Und da haben wir, es war wirklich ein unglaubliches Fest der Tropes. Wir haben uns ständig irgendwelche Bilder aus irgendwelchen Serien geschickt und haben gesagt, wie da und da. Und da hast du quasi noch die Kameraführung beschrieben und haben den Soundtrack uns dazu noch irgendwie reingeworfen, der halt auch irgendwie so einmal durch alle, also durch unsere Jugend und heute und alles dazwischen und davor und danach irgendwie gegangen ist. Und das war einfach ganz großartig, weil du eben so viel gemeinsame Sprache hast. Nicht nur, weil wir alle mal irgendwo in der Schule gewesen sind oder Schulerfahrungen gemacht haben, die meisten von uns, sondern auch, weil das natürlich auch medial so ein Thema ist, was immer und immer wieder kommt, die ganzen Highschool-Dinger oder College-Geschichten und ja, das ist einfach so ein Fundus, wo eigentlich alle zumindest irgendwas haben, was sie haben und parat haben in der Spielrunde und das finde ich auch immer sehr dankbar, gerade wenn es eben spielleitungslose Spiele sind, wo du eben selber auch eine Verantwortung hast, es mitzugestalten und nicht darauf wartest, dass irgendwer anders sich das schon vorher ausgedacht hat. So. Genau.
Oh ja, das stimmt. Was ist denn da denn, keine Ahnung, deine Lieblingstrope aus dir ausgeliehen oder was findest du besonders gelungen oder so? Was ist dir am liebsten gewesen da, um es nochmal zu spezifizieren?
Gott, ich habe so das Gefühl, ich bin so durch diverse Glee-Figuren rotiert irgendwie. Ich hatte Rachel-Aspekte drin, ich hatte Kurt Hummel-Aspekte mit drin, ich hatte irgendwie, ja, wir haben wirklich auch ganz, es war auch irgendwie, also die Mitspielenden waren einfach auch wirklich ganz, ganz großartig, die einfach immer wieder Sachen reingeworfen haben. Ich kann mich gar nicht entscheiden, es gibt so viele gute Tropes, also von Prom-Szenen und Shopping vorher und irgendwer hat jetzt auf einer Party dann was miteinander angefangen und was heißt das jetzt und heißt das überhaupt irgendwas und ja, es war einfach sehr, sehr schön und hat viel, viel Spaß
Nice.
gemacht. So,
Sehr
genau.
cool.
Genau.
Bevor Nachi mit ihrer Beute einsteigt, also ich werde heute nicht davon klauen, sondern ich wollte es einfach nur als Empfehlung reinwerfen, weil es dazu passt gerade. Auf Netflix läuft gerade ein Film, der heißt Do Revenge
Oh
oder ja,
ja.
Do
Oh ja.
Revenge, ja.
Ja, den habe ich auch gesehen, ja.
Hast du auch schon gesehen,
Oh
ja.
ja, sehr
Und ich
gut.
fand den, also der hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich nichts erwartet habe. Und der ist ja auch so ein absolutes Tropefest, inklusive auch wirklich so
Ja.
1:1
Und
Kopie.
over the
Ja,
top Deluxe.
extrem.
Also
Also vom Look her, von den Outfits, vom Setting,
großartige Musik,
großartige Musik, großartige Farben, und halt auch viele, also ganz viele Szenen, wo man denkt, Moment, war das nicht auch bei Clueless oder war das nicht auch bei Mean Girls? Und es war ja, die Antwort ist immer
ist
ja.
großartig. Ja. Ja,
Ja,
der ist
also es ist
auch
ein sehr, sehr
ja
spaßiger
richtig
Film.
klasse.
Toll, zwei tolle
Ja.
Schauspielerinnen in den
Oh
Hauptrollen.
ja,
Ja.
richtig
Ja.
krass. Sehr cool. Darf ich
Ja,
noch eine
eine kleine
dann.
Ergänzung
Ja, go!
hinterher
Ja, klar,
werfen?
immer.
Auch noch was
Please.
zum Klauen, weil es auch anschließt an das Thema, was wir vorhin hatten mit dem, was ist eigentlich mit Sex? Ich liebe ja auch sehr, sehr, sehr die Serie Sex Education, weil ich finde, die macht das fantastisch, ganz viel darüber zu reden, was Sex im Leben von Teenagern bedeutet oder halt auch nicht bedeutet. Und ohne, dass es so ein objektifizierender Blick auf irgendwen ist.
Oh,
und
ja.
Das finde ich grandios. Es ist gleichzeitig tatsächlich, beim Gucken kann man was lernen, wenn man, je nachdem auf welchem Stand man so ist. Es macht einfach super Spaß, super divers besetzt. Und was ich an Sex Education besonders toll finde, und das haben wir tatsächlich, glaube ich, auch bei der Iron High Runde damals beschlossen, dass das so ein, du weißt nicht so richtig, wann das eigentlich spielt.
Mhm.
Du hast halt so, dann haben die halt irgendwie so ein Plattenspieler oder einen Kassettenrekorder und dann aber auch Handys und es gibt Internet und irgendwie die Mode ist auch, du weißt nicht so richtig, wo ist das eigentlich und wann ist das und das hat irgendwie so von allem was und ich habe das Gefühl, dass das so total zeitlos ganz viele verschiedene Generationen auch abholt, die irgendwas wiederfinden, was sie kennen aus ihrer eigenen Teenie- und Schulzeit und trotzdem sich aktuell anfühlt und nicht irgendwie so dated im negativen Sinne ist. Und das, finde ich, funktioniert halt für Rollenspiel auch total oft ganz gut, wenn man eben so in mehr oder weniger Jetztzeit-Settings spielt und trotzdem natürlich die eigene Schulzeit halt nicht jetzt gewesen ist, sondern irgendwie meine war Anfang der 90er auch schon wieder zu Ende. Ich bin ja schon was älter. Da habe ich natürlich andere Referenzen. Also wir hatten, als ich in der Schule war, hatten wir kein Internet. Das war kein Ding. Und Internet ist aber jetzt halt total wichtig. Und wenn du eben so einen Ansatz hast, dass du trotzdem halt, keine Ahnung, Mixtapes und Kassettenrekorder haben kannst, aber eben auch Internet, dann funktionieren halt sozusagen diese emotionalen Verbindungspunkte trotzdem, ohne dass du halt das ganze Ding in die 80er verlegen musst.
So. Also es passt ja auch zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast halt einfach dieses, man entscheidet sich bewusst dazu, so wie halt eben bei Glee auch, das ist halt, es ist kein realistisches Setting, es ist kein historisches Setting in dem Sinne, sondern es ist einfach eine Sammlung an Tropes und an Gefühlen, die man halt so verpackt. Und dieses bewusste, ahistorische schafft ja ganz andere Räume, schafft ja ganz anderen Erzählraum. Ne? Also weil das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst, ist zum Beispiel, wenn du jetzt also nicht Kids on Bikes spielst mit Leuten, die halt 20 sind, die werden nicht irgendwie mit 80er Jahre, also die werden nicht mit dem Walkman irgendwie erzählen, aber die werden vielleicht einen iPod Shuffle sagen, so, ne? Und dann ist es halt ein, also es ist ja trotzdem das, also von der Funktion in der Erzählung, es ist trotzdem etwas Altes, etwas, was es halt so nicht mehr gibt und was trotzdem umständlich wirkt aus heutiger Sicht, ne? Und dann einfach nur dieses, ne, das ist einfach, okay, die Umstände, die wir uns machen mussten, um Musik zu hören. So, das ist ja das, was man damit transportiert. Und also dieses Gefühl zu transportieren, ist halt wertvoller, als zu sagen, nein, nein, nein. In dem Setting ist das aber anders.
Oh ja. Ich glaube, das ist auch echt mit das Wichtigste, was man den Leuten mitgeben kann fürs Rollenspiel, dieses halte ich nicht an den kleinen Details auf. Ne, sondern dann machst du lieber so ein Mix-Setting, in dem wir alle irgendwie auf unsere gerade emotionalen Kosten kommen, was solche Gadgets angeht und sowas. Oder auch Styles. So, das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn es dann halt irgendwie die 80er-Jahre-Fashion sein muss oder sowas in der Art, dann ist das doch egal.
Ja,
kann das doch auch super modern sein und dann muss man da nicht sagen, nee, das gab es jetzt heute, das ist wieder modern, aber nicht wieder modern, also das ist doch wieder vor 2 Jahren, bla, so Details, mein Gott, es ist ein Outfit und es ist hier und es schreit, ich bin hier, go for it, so, ne, in die Richtung. Ich glaube, das ist das, was sein sollte und ich glaube, da gibt gerade Sex Education als Setting, kann man sich sehr, sehr gut
Wobei ich auch glaube, dass deine Beute heute gute Outfits parat hat.
Ja, definitiv, definitiv, das hat sie. Also ich würde jetzt tatsächlich sogar bei Sweetened, bei allen drei Personal, die ich kenne, auch wenn es sehr viel mehr gibt, klauen. Und zwar bei Persona 3, Persona 4 und Persona 5. Gott, zählen.
Zählen mit Natsch.
Genau, also was ich an den dreien eben ganz besonders spannend finde, ist, also das Setting ist grob meistens eine Gruppe Jugendlicher, lehnt sich gegen das System auf. Ganz, ganz grob. Das System sieht immer ein bisschen anders aus. Die sind auch immer politisch in Anführungsstrichen hochaktuell für ihre Zeit. Das sind japanische Spiele. Dementsprechend sind gerade bei 3 und 4 vor allem so ein paar Sachen drin, die nicht so cool sind. Da muss man sich vielleicht auch mal angucken. Also es ist ein bisschen queerfeindlich und sowas noch mit drin. Und eine queerfeindliche Szene hat zum Beispiel im Persona 5, die drin war, haben sie rausgenommen in der englischen Version. Die haben sie einfach gestrichen, weil die bringt nichts. Sie ist auch total unwichtig. Die braucht kein Mensch. Das fand ich zum Beispiel ein sehr gutes Ding. Aber man sieht zum Beispiel auch, dass sich durchaus die Spiele auch weiterentwickeln, wie sich die japanische Gesellschaft ja auch weiterentwickelt.
Wie jede Gesellschaft.
Und sowas. Eben. Also, genau. Aber das sind so, muss man vielleicht je nachdem, was man mag und nicht mag, mal ein bisschen recherchieren, bevor man sich da so reinhängt. Aber an sich mag ich an denen vor allem, dass die sehr coole Settings bieten. Das dritte, da ist man auf so einer mehr Internatsschule. Also man kommt da an und ich will jetzt auch nur auf den Schulaspekt eingehen und nicht auf diesen monströsen, wir kämpfen, tralala, weil dafür sind die zu groß. Und dafür will ich sie wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal verwursten. Zwinky, zwonky. Aber allein die Schulaspekte finde ich super spannend. Das erste ist dieses Internat, wo du mit den Leuten, die auch dann deine Spielgruppe bilden, eben in einem Dormhausartigen Ding wohnst. Und da eben die Beziehungsgeflechte und dann natürlich auch die Tropes hast. Dann hast du natürlich die japanischen Schultropes, du hast Clubs nach der Schule, Sport, handwerkende Sachen, solche Sachen. Es ist ein bisschen ein kleinerer Küstenort, das heißt, du hast so ein Mall, will ich nicht sagen, aber du hast die Möglichkeit, an so einer kleineren Einkaufsstraße zu gehen. Q-In Persona 4, das spielt auf dem Land. Das ist halt auch, ne, Schulsetting ist sehr ähnlich. Von den Clubs und den Unterrichtseinheiten, also dass du morgens und nachmittags Unterrichts hast. Und du musst dir dann deinen sozialen Kalender einteilen, denn der ist bei dem Spiel sehr, sehr wichtig. Denn Freundschaften pflegen hilft dir beim Monster bekämpfen in dem Falle. Und Persona 4 ist auch eigentlich, glaube ich, der große, ich habe dieses Spreadsheet, wann hat wer Zeit für mich, mit wem kann ich wann Zeit verbringen? Also, es ist großer Spaß okay, ich möchte gerne mit dem noch reden, aber der hat nur Mittwoch Zeit, aber ich habe Mittwoch auch Kendo-Club. Was mache ich? Also das ist super lustig, was man als Person in dem Alter, die zur Schule geht, halt vielleicht auch alles on your plate hat. Im Sinne von, okay, ich habe soziale Verpflichtungen, ich habe Verpflichtungen der Schule gegenüber, ich habe Verpflichtungen meiner Zukunft gegenüber, denn Kendo sieht vielleicht gut aus, aber ich darf nicht zu viel Kendo machen, weil ich muss auch lernen, weil in Japan gibt es für die Uni zum Beispiel eine große Prüfung, die man bestehen muss, die nicht einfach ist. Und dieses Schulranking, was es dort auch immer gibt, wer da irgendwie ganz vorne akademisch ist und lauter so Dinge. Also es ist sehr, was ein Teenager halt vielleicht alles so im Kopf hat und beachten muss. Neben der Tatsache, dass wir natürlich fancy super sind und irgendwie in Persona 3 irgendwelche weltübergreifenden Monster bekämpfen müssen. In Persona 4 müssen wir einen Mord aufklären, haben aber auch irgendwie so eine andere Welt, durch die wir reingehen, durch den Fernseher. It's weird. Und in Persona 5, das spielt in Tokio, was sehr schön ist, weil ich liebe es sehr, dass es wirklich auch... Also die anderen beiden Orte sind fiktiv, das heißt, die Ortschaften, das sieht natürlich aus wie auf dem Dorf in Japan, so sieht das auch aus, aber das gibt's nicht. Während in Tokio gehst du halt an Orte, die es wirklich gibt und so sieht es dann auch aus. Also das kann dann auch Spaß machen, sich dann Fotos anzuschauen von den echten Orten. Aber selbes Prinzip mit dem sozialen Kalender und den Leuten, die man kennenlernt. Hier sind wir korrupten PolitikerInnen und korrupten Figuren hinterher, einer ist Lehrer, anderer ist ein Politiker, der andere ist ein Mafia-Boss.
Machtstrukturen.
Und, der andere ist, genau, alles, es sind immer Machtstrukturen, weil dem einen hat es viel mit der Polizei zu tun in dem Mordfall. Bei dem anderen hat es mehr so mit Corporation, da ist im Hintergrund so eine Corporation zu tun, die vielleicht Mist gemacht hat mit Roboter, who knows. aber zusätzlich zu der Tatsache, dass wir doch Schachclub haben und vielleicht eine Freundin, ich bin mir nicht sicher, haben wir jetzt mit Yoko was angefangen oder ich weiß nicht. Also das ist super, super spannend als, glaube ich, was man alles machen kann, abbilden kann in so einem Teenager-Innenleben, so nach dem Motto. Das ist sehr, sehr schön. Zusätzlich zu dem, dass spannende Spiele sind, die machen Spaß vom System her, aber gerade fürs Teenager-Sein ist da, glaube ich, sehr viel drin.
Ich höre auch vor allem so eine Fantasie daraus, also so als weiß ich nicht, 34-jährige Person die Fantasie eines funktionierenden Soziallebens gemessen an anderer Verantwortung oder im, vor dem Hintergrund anderer Verantwortung, was ja aus Erwachsenen, in Anführungsstrichen, Erwachsenenperspektive auch einfach so, oh, wie schön wäre das, wenn ich regelmäßig Menschen, die ich mag, sehen könnte, ohne dass das ein Albtraum der Terminfindung ist. Ja. Also so, ne, das ist halt auch etwas, was die Spiele richtig. Also ich glaube,
ja, Mittwochnachmittag ist Kendo-Club. Yeah, dann weißt du, du siehst halt auch deinen Lieblings-Kendo-Sensor.
Genau, ja. Und du hast aber also ne? diese,
also der ist immer da.
Genau,
der, das ist so.
Ja, ja, die Welt ist halt einfach, ne, du musst das nicht abklären mit den anderen, wann die anderen Zeit haben, sondern du musst das halt sortieren und das reicht. Und das ist halt etwas, glaube ich, also ich weiß auch noch, auch ein Trope, was mir noch eingefallen ist, der ja total schön ist und einem gleich ein wohliges Gefühl macht, ist dieses zur Schule gemeinsam mit Leuten gehen und von der Schule quasi nach Hause gehen und so, ne? Also dieser Hin- und Rückweg mit den Leuten, mit denen man auch den Tag verbracht hat, ist ja auch sowas, was man so, ich gehe nicht mit Leuten, die ich gut leiden kann, zur Arbeit und dann holt mich jemand ab und sagt, hey.
Ja, oder die eine Person, die du immer an der Umsteigestelle triffst und ab da gehst du dann fährst du dann gemeinsam die letzte Station zur Schule, das ist voll schön. Aber auch ansonsten, auf der mit pandemiebedingt vielleicht auch Menschen, die keine Commuting-Time mehr haben, da ist auch aber irgendwie schön, dieses, hey, ich sitze in der Bahn und was mache ich heute? Lese ich? Schlafe ich? Überlege ich mir das? Und das ist auch irgendwie süß, weil es so kleine Mechaniken sind und so. Und was machen eure Leute, wenn man spielt, so in der Freizeit oder so? Und solche Sachen, das finde ich sehr süß. Also, wie baue ich mir das auf? Und was mache ich damit? Das finde ich sehr cool. Hast du einen Part-Time-Job? Gehst du dahin, machst du das?
Es ist.
Und was ermöglicht dir das? Und was ermöglicht dir der Job? Aber was nimmt dir der Job auch? Nämlich, vielleicht kannst du dann mittwochs nicht zum Kendo-Club gehen. oder so. Und sowas. Und den Lieblings-Senpai nicht treffen. Was machst du dann?
Ich
weiß nicht.
Was ich ja auch immer spannend finde bei dieser Frage Schulsetting, worum geht's eigentlich in der Geschichte? Geht's irgendwie darum, dass man einfach Jugendliche auf einem Haufen hat, die viel Zeit miteinander verbringen und wo eben auch Leute dabei sind, die man sich nicht ausgesucht hat und mit denen man halt irgendwie klarkommen muss oder halt Konflikte hat? Oder geht's irgendwie darum, dass man tatsächlich was lernt? Es gibt ja auch durchaus Rollenspiele, die sich so ein bisschen mehr auf dieses, oder die auch einen Blick darauf werfen, was passiert eigentlich im Unterricht und was lernt ihr da eigentlich? Oder dieses schlecht in was zu sein und besser zu werden. Das ist natürlich gerade, wenn man so Rollenspiele hat, wo man irgendwie auch aufsteigen kann und dann mechanische Boni kriegt, auch nochmal so ein Aspekt, den man da irgendwie gut unterbringen kann. Oder ist, wie relevant ist überhaupt, sind überhaupt die Lehrkräfte oder die Erwachsenen, sind die einfach so ein bisschen wabernd am Rand da, aber eigentlich geht es um uns untereinander, was jetzt Frau der Mermux zum Beispiel macht. So. Sind die eben auch sehr, also in einem Rollenspiel vielleicht auch mechanisch präsent, wie jetzt zum Beispiel in Monster Hearts, wo die ja durchaus auch Macht im mechanischen Sinne haben und dir eben dich eben auch beeinflussen können in die Richtung, die sie gerne hätten. So. Und das ist, finde ich, halt auch immer nochmal wichtig zu fragen, wo liegt denn der Schwerpunkt, damit alle zumindest in die Runde auch mit den gleichen Erwartungen reingehen und eben jetzt, weil du kannst natürlich auch Zauberschule spielen und den Unterricht who cares?
Yeah.
So. Yeah. Oder du kannst halt sagen, oh, ich finde das total interessant, lass uns mal reindenken, wie lernen die eigentlich Magie oder wie, was wird da noch unterrichtet, weil das ja auch total viel Worldbuilding ist, was du darüber machen kannst, was eigentlich unterrichtet wird, so an so einer Schule. Und
das entsteht ja dann dadurch auch voll das Magiesystem, also ne, du vertiefst ja den Begriff Magie dadurch ja auch eine ganz andere Art, ne, wenn du dann halt sagst, Wie muss man das pädagogisch aufarbeiten?
Wo ich jetzt gerade schon Zauberschule gesagt habe, wollte ich gerne noch The Worst Witch, eine lausige Hexe, droppen. Weil ich habe jetzt gerade extra nochmal geguckt, von wann das ist. Weil ich habe das kennengelernt tatsächlich erst als Netflix-Serie und dachte so, oh, es ist total gut. Es ist irgendwie so alles, was ich an Zauberschule gut finde, ohne den ganzen Bullshit. So, und mit ganz vielen weiblichen Hauptfiguren. Und habe dann festgestellt, dass es tatsächlich eine Buchreihe ist, die schon in den 70ern auf Englisch erschienen ist und auf Deutsch in den 80ern. Also jetzt wissen wir, wo die Autorin, deren Namen nicht genannt werden soll, geklaut hat. Nämlich genau da. Literally. guckt die Serie, lest die Bücher, ihr werdet viele Dinge wiedererkennen.
Ah, na klar.
Das ist natürlich, also dass das Drama-Level ist in dieser Serie so ein Sticken kleiner, weil es halt eben auch sich an ein jüngeres Publikum richtet. Aber wirklich ganz schön gemacht, auch tolle Figuren und hat einfach auch eben dieses, wenn man jetzt nochmal irgendwie halt diesen Fundus, den man sich vielleicht angeeignet hat, gerne mit irgendwas anderem überschreiben oder ergänzen möchte, dann ist das auf jeden
Oh
Fall
ja.
meine Empfehlung, weil ich habe da wirklich viel Freude dran gehabt. Weil, also ja, ich finde es auch, war auch so was, es war irgendwie auch so schöne Dinge, wo ich dachte, so ja, kann man, sehe ich jetzt auch irgendwie als Tumblr-Meme irgendwie vor mir, wenn es das Fandom groß genug geworden wäre. Also
Genau.
das
Oh
fand
ja.
ich einfach für das Setting auch sehr schön, weil es einfach auch alles hat, was so, was ich so mit Zauberschul-Settings irgendwie verbinde und daran irgendwie gut finde. Irgendwie mysteriöse
Ja,
Schulen mit
komm.
geheimen Gängen und magische Bücher
Nice.
und komische Zauber, die schiefgehen und Labore mit interessanten Dingen in komischen Gläsern und all diese Kessel und ja, all diese Dinge. Natürlich irgendwie auch die Zaubertiere, also wie heißt denn das auf Deutsch eigentlich? Die magischen Gefährten
Ja.
sozusagen, die Familiars.
Vertraute, glaube ich.
Und genau,
Also.
Vertraute, genau. Genau. Und ja, das fände ich, es ist alles da drin, findet ihr alles da genauso und eben minus sehr viel Bullshit.
Ja.
So.
Sehr gut.
Genau.
Ja, Peter, komm, nenn du die andere gute Zauberschule, die wir noch
Ja,
kennen.
gut. Ich nenne sie noch der Vollständigkeit halber direkt auch auf Netflix immer noch zu sehen, soweit ich weiß, Little Witch Academia.
Ja,
Auch
habe extra noch geguckt, ja, ist
ein
es noch.
fantastisches, also nicht nur eine fantastische Geschichte, die dort erzählt wird, aber auch das Setting ist auch einfach ein fertiges
Oh
Magical
ja.
School Rollenspiel-Setting. Also man kann das
Großartig.
sehr simpel und sehr einfach in jedes, also ob ihr das, also man kann das sogar, glaube ich, also man könnte da Monster Hearts drin leiten, ohne weiteres. Man kann aber,
Oh
das kann
ja.
man auch
Oh Gott,
für
ja.
D&D nehmen, für alles Mögliche könnte man das halt nehmen. Ja,
Sehr
wunderbare
schön, ja.
Charaktere vor allem, und ich glaube, das ist halt, glaube ich, das, was ich an der Sendung auch am schönsten finde, sind halt wirklich die Charaktere. Also ich glaube, ich habe schon mal bei Little Witch Academia für was anderes geklaut und dann, also ich erinnere mich vage, dass ich mal Konstanze erwähnt habe, die also eine meiner Lieblingscharaktere, die halt einfach also so eine Tinker Witch im weitesten Sinne. Und ja, und es gibt aber sehr viel einfach Wunderbares in der, also es gibt, ich glaube, damals hatte ich auch die Folge erwähnt mit dem Yeti, der sich sehr viel Gedanken darüber macht, dass Leute im Internet fiese Meinungen über ihn haben und sowas. Und dann lernt er halt nicht so viel auf die Meinung anderer Leute zu geben. Also wirklich tolle Serie, unglaublich gut animiert. Also
Oh
wirklich
ja, es ist sehr
top.
hübsch.
Also, ne, also selbst unter anderen Anime-Serien, also wirklich auf dem allerhöchsten Level, unglaublich detailverliebt. Ja, großartig.
Mein Lieblingscharakter ist neben Sushi, weil, sorry, aber das ist einfach, der geht nichts über, das kleine creepy Mädchen geht nichts. Ist aber auch die eine Sporthexe, die sich an die Regeln nicht halten kann. So, I only fly free, sagte der Untertitel. Und es war einfach herrlich, weil das ein lustiger anderer, so ein Nod zu einem anderen Sportanime ist. Und ich musste einfach so kichern und seitdem ist sie mir, nein, meine Sportambitionen sind über die Regeln hinaus. Es war einfach herrlich. Es ist sehr, sehr, ja, ne, das wärmt das Herz. Und
Total.
ohne dass es nicht doch auch, ne, wie du schon sagst, mit dem Yeti zum Beispiel auch einfach ernstere Themen anspricht.
Eben,
Aber
und
man lacht am Ende trotzdem unheimlich viel
genau,
über
ne?
auch die Skurrilität,
Über die
ne,
Skurrilität,
was es nicht alles
aber es ist
gibt.
halt, die Sendung wird halt wirklich, also die Stakes sind manchmal so hoch und es wird auch wirklich dramatisch und das ist, man fühlt halt mit den Charakteren mit und das ist, glaube ich, das, was halt, was Schulsettings ja auch wirklich gut können, ne? Also, weil gerade junge Menschen oder Leute, denen bringen wir lieber Empathie entgegen, glaube ich, zumindest häufig zumindest, als eben Leuten, die in einer Situation sind, die mit der wir sowieso, also mit der wir selbst konfrontiert sind oder uns selber gerade konfrontiert sehen. Also und da ist es halt eben wirklich richtig gut gelungen, dass man halt wirklich denkt, so, ich habe zwar niemals eine magische Schule besucht und die exakt diese Probleme, die die da haben, habe ich nicht. Aber ich möchte trotzdem, dass die es auf die Reihe kriegen. Ich möchte trotzdem, dass die nicht erwischt werden und so. Ne? Also so diese, die Sachen sind super.
Das ist auch wieder so dieses sozusagen nochmal, also ich weiß nicht, wie ihr als Teenies wart. Ich war als Teenie nicht sehr geduldig mit mir und war super mega kritisch und bin halt, finde halt irgendwie so jetzt quasi rückblickend einfach nochmal ein Teenie sein zu können für ein paar Stunden. Du kannst einfach erstens dich viel mehr so reinlehnen in dieses Drama, weil du einfach den Abstand hast, weil es eben nicht mehr dein Daily, also dein täglicher Alltag ist. So. Du kannst aber auch einfach mit mehr Verständnis rangehen, auch an die anderen Charaktere, die dir halt deinem Teenie halt Schwierigkeiten machen. Und ich finde, das ist einfach auch immer so ein Raum, in dem man einfach sehr gut dieses an irgendwas Scheitern erkunden kann oder irgendwas schlecht sein oder inkompetent. Und ob das jetzt das ist, wie man zwischenmenschlich irgendwem sagt, ich würde gerne mit dir befreundet sein oder ich brauche deine Hilfe oder ich finde dich irgendwie romantisch gut.
Schnell weggelaufen. Ne,
kann ja alles hohe Stakes haben für einen Teenie.
Und das ist ja das Schöne, alles hat hohe Stakes. Ne?
Ja,
das ist
ja, genau.
Wem du auf dem Pausenhof geredet hast, kann hohe Stakes haben.
Ja.
Ob du Hofdienst machen musstest. Also das ist ja das Schöne. Und auch wie du es gerade beschrieben hast, dieses mit dem Abstand da drauf zu blicken und zu sagen, okay, ich bin jetzt sicher und kann halt sagen, okay, ich muss nicht mich quasi vor der Französischlehrerin behaupten, weil meine Peers das auch tun, sondern ich vielleicht lerne ich einfach gut Französisch diesmal, weil es mich interessiert hat. Was ich halt zum Beispiel bis heute ein bisschen bereue, weil ich dachte, die Lehrerin hat sich echt Mühe gegeben, aber wir haben sie halt einfach, also sie war halt streng. Und strenge Lehrkräfte haben es halt, manchmal kommen sie gut an, manchmal aber gar nicht.
Ja, voll. Voll. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob es Rollenspiele gibt, wo man die Lehrkräfte spielt.
Oh Gott.
Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde, aber sie sich gerade so auf als Frage.
Bei Kids on Bikes gibt es ein Playbook, wo du die Lehrkräfte
spielst. Stimmt, da hast du, da gibt's, das gibt es ja auch quasi in der Zauberschulvariante Kids on Brooms.
Ja.
Und ist nicht, haben die nicht auch Teens in Space? Ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall, auch da gibt es das Zauberschul-Setting.
Ja. Und da gibt es einen.
Da kannst du auch LehrerInnen spielen.
Ja, da gibt es einen wunderschönen.
Ja, aber ich glaube,
ganz kurz nur ein Shoutout an One-Shot-Podcast. Da gibt es einen wunderschönen, ich glaube, Dreiteiler mit Patrick Rothfuss. Und er spielt da den Physiklehrer. Und er macht das einfach wirklich fürs Herz.
Nice.
So, also richtig toll. Ich will nichts spoilern, aber man hat das Gefühl, an ihm ist ein echt guter Lehrer verloren gegangen.
Physiklehrer verloren gegangen. Ich finde, glaube ich, auch gerade bei dieser Lehrersache, dass man da auch heute mit einer ganz anderen spannenden, deswegen fände ich das, glaube ich, voll spannend, sowas zu haben, indem man die SchülerInnen als in Anführungsstrichen Antagonisten auch, weil es kann ja gerade für frische LehrerInnen, die sind ja auch nicht so alt, ich kann mir das sehr vorstellen, dass es einfach sehr furchteinflößend auch ist, weil als LehrerInnen dann vor der Klasse zu stehen und versuchen, ja auch einen, ne, du machst das ja vielleicht auch auf, weil du wirklich gerne den Leuten Französisch beibringen möchtest, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, so, und hast einen gewissen Ansatz, irgendeinen Ansatz musst du ja haben und so, und wenn der da nicht ankommt und dass das auch schon seine Angst mit sich bringen kann und dann noch zusätzlich zum, ich bin aber auch Pädagogin und ich muss auch Verständnis haben und also das kann ich mir auch vorstellen, dass das ein, ich stelle mir das eher als Videospiel vor, wie du dann vielleicht auch so eine Art, wie heißt das, wenn man viel managen muss, diese Spiele, wo man irgendwie so sehr, sehr viele Ressourcenmanagement, genau, so richtig so und, genug Verständnis und Pädagogik einbringen, aber auch genug Grammatik den Leuten beibringen.
Aber ich sehe das auch, also.
Das ist auch eine Gratwanderung.
Ich wollte gerade sagen, das kannst du aber lustig. Mit so Push-Your-Luck-Mechaniken könnte man das aber auch echt gut umsetzen, oder dass man das halt irgendwie mit so einem. Also ich sehe auch Dread da drin irgendwie, also so mit einem Jenga-Turm.
Ja, oh Gott,
Schaffst du es, deinen Unterrichtsstoff vor dem Klingeln durchzukriegen?
Ja,
trotz aller Störungen.
Und ja, genau, das ist es ja. Ne? Also Ich glaube, da kann man schon was draus machen. Die Frage ist halt aber dann immer, das ist dann wirklich auch so schon, da muss man sich halt reinversetzen in jemanden. Also ich habe mal auf Lehramt studiert und habe das abgebrochen. Aber selbst ich hatte dann, also zumindest die ein paar Male, die ich vor der Klasse verbracht habe, hatte ich das Gefühl, ich tue jetzt so, als wäre ich Lehrer. Und ich glaube, vielen Lehrkräften auch bis ins Referendariat geht es oft so, dass man so, naja, ich habe selber da gesessen, also tue ich jetzt so, wie die das damals auch gemacht haben.
Ja, total.
Ja, voll.
Ja. Definitiv. Das ja auch. Also, wie viel Rollenspiel steckt eigentlich im Lehrerberuf, ist dann eine Frage, die andere Leute beantworten müssen.
Dazu werden wir vielleicht mal Moritz oder so einladen.
Und wie viel Pädagogik steckt im Rollenspiel?
Das ist interessant.
Ich muss an dieser Stelle jetzt einfach nochmal von einem meiner ersten Worldbuilding-Spiele erzählen, die ich jemals gespielt habe, in meiner Schulzeit. Ich bin Tochter einer ehemaligen Grundschullehrerin und eine meiner besten Freundinnen zu Schulzeiten hatte auch irgendwie einen Lehrersvater, der, glaube ich, im Oberstufe unterrichtet oder so. Und wir waren halt so nerdige Kids, die in ihrer Freizeit die Pädagogik-Fachbücher ihrer Eltern gelesen haben. Und haben dann, ich weiß gar nicht, wie alt wir waren, irgendwie keine Ahnung, vielleicht 14, 13, 14, so um den Dreh rum. Und wir haben dann wirklich uns so eine komplette alternative Schule ausgedacht. Mit Stundenplan und so, es war natürlich auch ein Internat, wer wo mit wem wohnt, und haben diese komplette Schule konzipiert. Ich habe auch irgendwo noch die ganzen Notizen von damals, inklusive das schwarze Brett, was wir auf so einer beschichteten Stück Tapete angepinnt haben, wer jetzt mit wem irgendwie irgendwas sucht. Und wir haben einen Stundenplan, und es war auch großartig, was du mit 13, 14 denkst, was wirklich fundamental wichtige Dinge sind, die unterrichtet werden sollten. So, und was du alles weglässt, weil du mir denkst, ach, das machen die alles in AGs irgendwie, das machen die dann freiwillig so. Also es war, und das ist tatsächlich einfach auch einer meiner frühen Rollenspiel-Erfahrungen gewesen, nämlich mir genau solche Welten irgendwie auszudenken und da halt zu konzipieren, wie funktioniert das denn bei uns? Und damals waren wir halt selber noch Schülerinnen und haben eben quasi uns so unsere alternative Utopie gebaut, wie wir sie gerne gehabt hätten, weil wir die damals halt nicht hatten, während unserer eigenen harten frühen Pubertätsjahre. Ja. So. Und auch Pädagogik-Fachbücher können eine Quelle für Rollenspiel-Inspiration sein.
Total. Ich find's gut.
Alles ist Inspiration.
Ja, alles ist. Also das ist ja irgendwie auch unsere Message irgendwie bei Bobby Cloud. Aber ich finde es total krass. Und freue mich jetzt schon auf, wenn in einem Jahr dann irgendwie das Setting-Band erscheint und auch über Plot Bunny Games, die alternative Schulwelt. So.
Oh nee, das
ja, bitte, bitte.
Es war nicht besonders gut.
Das heißt ja nicht, dass es sich nicht trotzdem als Rollenspiel-Setting eignet.
Ja, maybe.
Aber ich find's total spannend. Also gerade auch so diese, dass man, also diese Rollenspielerfahrungen, die noch keine Rollenspielerfahrungen waren in dem Sinne, ne?
Ja.
Das ist ja total spannend. Also
mein liebstes Spiel war Scrabble. Wir haben bei Scrabble immer Welten gebaut auch. Wir haben einfach Buchstaben aufgeteilt und Sachen gelegt, die irgendwie lustig klingen, und dann, solange du es erklären konntest, was es ist, ist fair game. Wir haben auch die Punkte gezählt. Und dann haben sich irgendwie Götter Pantheons aufgetan und Inseln und was auch immer, weil solange du erklären konntest, was es ist, und du hast dann, weil Menschen halt natürlich irgendwie Pattern machen wollen und wir wollen Sachen miteinander verknüpfen, haben wir dann halt angefangen, Welten zu bauen, weil eine Sache nicht allein im Raum stehen sollte, sondern du hast dann dein Ding an das Ding des Letzten oder an andere Sachen angeknüpft und so weiter. Es ist auch geil. Einfach mal so Scrabble also auch so, wenn man mal Namen für so ein Rollenspiel-Ding, so einfach mal so ein Scrabble durchmixen.
Aber hilft. Das ist ja mega cool. Das werden wir auf jeden Fall nochmal benutzen. Also ich sehe uns jetzt schon irgendwie Worldbuilding mit Scrabble.
Oh Gott, Scrabble spielen?
Ja, ich möchte mitmachen. Ich habe die Keysmash-Technik gelernt von Hannah Möllmann. Die nimmt nämlich, wenn sie Charakternamen braucht, dann macht sie Keysmash. Und zwar so lange, bis sie irgendwas hat, was so ähnlich aussieht wie Name. Und da wird nochmal irgendwie zwei Buchstaben getauscht oder noch ein Vokal rein oder so. Und so habe ich schon mehrere Charaktere benannt. Danke, Hannah, das war was fürs Leben, was ich da gelernt habe.
Das ist
Digitales Scrabble sozusagen.
Ja. Ich werde es auf jeden Fall auch klar. Genau. Ich habe gerade, ja, sorry, ich wollte dich nicht.
Ich wollte jetzt gerade für die Nachwelt noch erhalten, was wir an Tipps gekriegt haben für Spielen, für Rollenspiele mit Lehrenden in der Rolle. Jasmin hat nämlich geschrieben, einmal Pigsmoke ist PPTA mit Lehrenden an einer Zauberschule.
Oh,
The Shep Al-Hiri Roach ist die Fakultät einer Universität als Hauptfiguren. Und in No Soul Left Behind für Better Angels ist eine Kampagne, wo man als Lehrende einer Problemschule Pakte mit Dämonen eingeht.
So.
Aber generell, keine Angst, liebe Menschen, die nur zuhören. Ich versuche auch, den Chat nochmal durchzugehen später und das alles auch in die Shownotes zu packen, wenn es geht. Wenn ich es schaffe, auch mit Links, also dass das alles verlinkt sein wird. Was die Menschen, die gerade live zuschauen, auch alles schon für tolle Dinge gemacht haben und gesagt haben.
Exakt, ja.
Ja.
Minus die schlimmen Beleidigungen, die Leute in den Chat geworfen haben, die outdated, frechdachsmäßig unterwegs waren, um mich zu ärgern. Die lasse ich weg.
Die kopiere ich mir dann raus.
Ich wurde Spitzbube genannt. aber das ist ja ein schönes Schleifchen sozusagen, um am Ende noch, ja genau, ein schönes Schleifchen, um am Ende nochmal darauf hinzuweisen, dass wir jetzt natürlich live sind zum ersten Mal, also für alle Leute, die jetzt einfach nur zuhören. Wo wir klauen, ist jetzt auch ein Livestream, beziehungsweise wird live aufgenommen, damit wir einmal mit dem Chat live gemeinsam klauen können und vor allen Dingen, damit wir diesen Podcast, der uns sehr am Herzen liegt, auch wieder regelmäßiger umgesetzt bekommen und dann das Material nicht auf dem Cutting Floor irgendwie rumliegt und anstaubt, was sehr schade wäre. Und damit das so bleibt, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das auf Patreon oder Steady tun mit einem Beitrag von 2,50 Euro oder mehr im Monat. Dafür bekommt ihr Zugang zu unserem Discord-Server, wo wir auch Spielrunden miteinander spielen und austauschen und letztens ganz spannende Diskussionen über Musik, also Hintergrundmusik beim Rollenspielen geführt haben. Aber auch eben uns über halt alle möglichen Sachen unterhalten, die ja bald vielleicht auch mit unserem eigenen Setting zu tun haben. Aber das kommt dann halt bald und da werden wir uns dann halt auch nochmal zu Wort melden. Was wir auf jeden Fall gerne von euch sehen würden, ist, dass ihr das Crowdfunding von Andrea unterstützt. Andrea, kannst du nochmal sagen, bis wann das Crowdfunding läuft? Die ja. Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes beziehungsweise jetzt auch im Chat. Ich schreibe auch nochmal.
Genau, gebt irgendwie Plot Bunny Games irgendein auf der Social Media Plattform eures Vertrauens. Da findet ihr das wahrscheinlich auch alles mit 1 bis 3 Klicks. Die Kampagne läuft noch bis Montag, den 7. November, abends um 11. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, dass wir doch eigentlich, wenn wir den Launch gefeiert haben, dann können wir doch auch eigentlich den Schluss feiern und würde das toll finden, wenn ihr dazu Bock habt auf den Crowdfunny, genau, jetzt geht's vorbei. Den Plot Bunny Games Verlags Discord kommt, um den Crowdfunding-Abschluss zu feiern mit uns. Genau wann wir loslegen und so weiter, gebe ich noch bekannt. Link werde ich dann auch nochmal auf Social Media raushauen. Aber da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, da auch andere Dinge zu spielen auf dem Server, das soll ja nicht nur für Plot Bunny Games Sachen sein, sondern generell für alle Leute, die gerne Sachen spielen wollen und Leute suchen und jetzt inspiriert sind und Schulsettings sich zusammen gebastelt und geklaut haben mit uns.
Ja,
genau.
Super. Gut. Genau. Ja, vielen Dank überhaupt, dass du da warst und mit uns geklaut hast für deine Beute und für deine Inspirationsquellen und fand's einen super spannenden und interessanten Talk heute mal wieder, vor allen Dingen, weil ich wieder mehr Wertschätzung für dieses Setting oder für diese Settings wieder mitnehme, als ich vorher schon hatte. Ja. Und ich war vorher schon Fan. Also danke dafür, dass du halt da warst, um uns an deinen Inspirationsquellen teilhaben zu lassen.
Ja,
danke auch an Natschi, die mir mal wieder in Erinnerung gerufen hat, dass ich Persona spielen muss. Ich habe es mir fest für meinen Urlaub dieses Jahr vorgenommen.
Ja, meine Liste an Dinge zum Lesen und zum Gucken ist nicht kürzer geworden heute.
Auch, ich weiß, ich habe auch immer nur eine Platte und so und springe, aber auch da, japanischer Ton. Ganz tolle Voice-Actor, die ihre Namen richtig aussprechen können. Das machen die amerikanischen nämlich nicht.
Ja. Ja.
Was in einem japanischen Setting ein bisschen traurig ist.
Ja. Ich habe das Gefühl, ich müsste, wenn ich noch eine kurze Werbeeinblendung in eigener Sache machen darf.
Na sicher.
Ich habe nämlich noch ein Schulsetting für euch fertig vorbereitet. Und zwar, wenn ihr Magical Pets kauft, dann könnt ihr die Haustiere an einer Zauberschule spielen. Und das ist ein Hack von Lasers und Feelings, also eine Seite lang. Bei mir sind es zwei Seiten, weil ich ein bisschen extra Material reingepackt habe.
Ja.
Gibt's auch im günstigen Sammelpaket als Add-on beim Crowdfunding. Also wenn im Internat um 50er Jahren nichts für euch sind, dann schmeißt den Euro mit dem Vergissmeinnicht drauf und nehmt das einfach das Add-on mit den Minispielen. Da kriegt ihr unter anderem auch Magical Pets, wenn ihr das eher spielen wollt. Genau.
Ja.
Genau.
Sehr, sehr gut.
Das musste jetzt noch, zum Thema Schule noch mit rein.
Hast vollkommen recht. Genau.
Und falls ihr keine Lust auf Schulsettings und Fräulein Bärenburgs und Internat habt, aber glaubt, dass andere Leute das haben, könnt ihr auch eine Community-Copy spenden. Das ist auch ein ziemlich tolles Ding, finde ich.
Ja.
Deswegen, das ist auch möglich, dass jemand anders, der vielleicht weniger privilegiert ist, sich das Ganze anschauen kann.
Ja, das ist auch eine wirklich wunderbare Idee für das Crowdfunding. Fand ich richtig cool. Und
habe ich von Itch geklaut.
Ja, also aber habe ich bei...
Aber gut geklaut.
Gut geklaut.
Gut geklaut ist mehr als gewonnen. Eben. So.
Also, da bist du ja hier genau richtig, wenn es darum geht, dir Lob für gutes Klauen abzuholen. an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören an alle. Danke, dass ihr da wart, auch im Chat. Danke an Nachi, danke an Andrea, dass ihr mit mir geklaut habt, dass wir hier gemeinsam geklaut haben. Und vor allen Dingen, jetzt hätte ich unseren Set auch fast vergessen. Lasst euch nicht erwischen.
Und die Beute wird geteilt.